Deutschlandfunk. Hintergrund.
Renaturierung von Flussauen. Natürlicher Hochwasserschutz und was ihn erschwert. Von Ann-Kathrin Büsker.
Die Zorge fließt wieder in ihrem gewohnten Bett. In den Bäumen entlang des Flusses hat sich noch etwas Müll verhakt, der erahnen lässt, wie hoch das Wasser zu Weihnachten stand. Da trat der eigentlich nur wenige Meter breite Fluss, der bei Windehausen in Thüringen in die Helme mündet, über die Ufer und schwappte den Menschen in Windehausen in ihre Keller.
Nach anhaltendem Regen herrscht in vielen Gegenden Deutschlands weiter eine angespannte Hochwasserlage. In Windehausen, einem Ortsteil von Heringen in Nordthüringen, hat sich die Lage inzwischen stabilisiert. Gestern waren die etwa 500 Einwohner dazu aufgerufen worden, ihre Häuser wegen Überflutungen zu verlassen.
Berichtete die Tagesschau am zweiten Weihnachtsfeiertag. Matthias Marquardt ist Bürgermeister in Heringen an der Helme, der Gemeinde, zu der Windehausen gehört. Der linken Politiker musste die Bürger des Ortsteils zu Weihnachten zu ihrer eigenen Sicherheit fortschicken. Es begann an Heiligabend, erzählt Marquardt in seinem Bürgermeisterbüro sitzend.
Also es muss so 12:30 gewesen sein, dass ich den Anruf kriegte, jetzt geht's los. Und da war der Ort noch weitestgehend trocken. Und wir haben auch die erste Zeit auch noch versucht, bestimmte Überflutungen, die waren, in die Kanalisation zu leiten. Das war vielleicht noch so 14, 15 Uhr. Und um 18 Uhr waren die Straßen voller Wasser.
Rasend schnell sei es gegangen, berichtet der Bürgermeister. So schnell, dass man erst noch dachte, es in den Griff zu bekommen. Aber
es hat davor geschneit, dann kam der Wetterumschwung, Dauerregen, Plusgrade. Das hat dazu geführt, dass im Harz alles getaut ist und dann eben aus beiden Flüssen das Wasser kam und wir kurz vor dem Heiligabend massive Regenmengen haben, was für diese Region völlig untypisch ist.
Heringen an der Helme liegt in der sogenannten Goldenen Aue, eine Ebene, die im Norden durch den Harz und im Süden durch den Kyffhäuser begrenzt wird. Mitten hindurch fließt die Helme. Schon immer war die Region durch das Wasser aus den Gebirgskämmen von Hochwasser bedroht, bis in den 60ern die Flüsse begradigt wurden und die Talsperre Kelbra gebaut wurde, um die Ortschaften vor dem Wasser zu schützen.
Und die Strategie war, das Wasser so schnell wie möglich durch die Goldene Aue zu bekommen und dass aber dann irgendwann da nicht in Sachsen-Anhalt die Probleme passieren. Damals war es ja der Landkreis Sangerhausen, war dann die Talsperre da.
Sozusagen ein Puffer, um einen Teil des Flusswassers aufzunehmen. Ein natürliches Flusssystem hat genau dafür Flussauen. Bereiche entlang des Ufers, in denen sich das Wasser ausbreiten kann. Eine Art natürlicher Hochwasserschutz. Doch die meisten Flussauen in Deutschland sind zerstört.
Die Auen in Deutschland sind in einem gravierend schlechten Zustand,
sagt Sabrina Schulz, stellvertretende Bereichsleiterin Naturschutz und biologische Vielfalt beim Verein Deutsche Umwelthilfe in Erfurt.
Die Auen sind nicht nur die Filetstücke für den Hochwasserschutz und den Naturschutz, sind auch die Filetstücke für die Landwirtschaft.
Durch stetige Überflutungen ist der Boden besonders nährstoffreich. Viele Auen wurden deshalb trockengelegt, durch Deiche vom Fluss getrennt, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können. Flüsse wurden begradigt, vor allem größere Ströme im 19. Jahrhundert durch den Bau von Buhnen fixiert, also Bauwerke, die quer in den Fluss hineinragen. In der Folge wird das Wasser in der Mitte des Flusses schneller, der Fluss vertieft sich immer weiter, gut für die Schifffahrt. Flussauen zu renaturieren, sie also wieder in die Nähe ihres ursprünglichen Zustands zu bringen, das ist eigentlich bereits seit vielen Jahren gesetzlich festgeschriebenes Ziel. Doch Deutschland kommt nicht voran, das zeigt auch der letzte Auenzustandsbericht des Bundesamtes für Naturschutz von 2021.
Es gab kleine Fortschritte im Prozentbereich, aber die nationale Biodiversitätsstrategie hatte sich 10% zum Ziel gesetzt. Da sind wir meilenweit von entfernt. Wir kommen einfach nicht in die Fläche in den Auen,
sagt Sabrina Schulz. Lokal hat sich die Situation teils verbessert, entlang der Donau, am Rhein, an der Lippe. Gleich mehrere große Projekte mit Pilotcharakter gibt es an der Elbe, zum Beispiel bei Lenzen in Brandenburg.
Also hier jetzt knickt der alte Deich hier so ab. Und was man eben sieht, ist, dass der neue Deich natürlich auch gleich größer gebaut wurde.
Maike Kleinwächter deutet auf Deutschlands erste große Deichrückverlegung. 420 Hektar alte Aue wurden hier 2011 wieder an den Fluss angeschlossen.
Man sagt ja mal Deichrückverlegung, aber natürlich baut man nicht den Deich ab und an anderer Stelle wieder auf. Dann hätte man ja über eine ganze lange Zeit keinen Hochwasserschutz, sondern man macht ja einen neuen
und schlitzt dann den alten.
Kleinwächter leitet das Auenzentrum des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland auf der Burg in Lenzen. 2002 wurde durch das Land Brandenburg mit der Deichrückverlegung begonnen, unter dem Eindruck des damaligen Hochwassers. Die Elbe macht hier kurz vor Lenzen eine scharfe Kurve, die immer für Probleme sorgte, erklärt Kleinwächter, während der Wind über den Deich fegt.
Der sogenannte böse Ort war bei jedem Hochwasser extreme Gefahrensituation, ist der Bericht. 2002 bei dem Hochwasser waren da 2,5 Millionen Sandsäcke ausgebracht, um diesen Deich zu schützen. 2013, nach Fertigstellung der Deichrückverlegung, kein einziger mehr.
Die Wucht des Wassers wurde entschärft, weil es sich seinen Weg in die Aue bahnen kann. Durch eine tiefliegende Öffnung im Altdeich läuft das Areal zuerst von Unterstrom voll, das heißt von etwas weiter flussabwärts, nicht direkt am bösen Ort. Zu groß die Sorge, dass sonst ein paralleler Flussarm entstanden wäre, der Fluss sich also wieder selbst seinen Weg gesucht hätte, wie ursprünglich. Für die Flussschifffahrt wäre das nachteilig. Bei dieser deutschlandweit ersten Deichrückverlegung ging man deshalb auf Nummer sicher und sieht jetzt multiple Erfolge.
Es zeigt sich, dass die Biodiversität hier echt explodiert ist. Also gerade Vögel, unglaublich, die ganzen feuchtliebenden Arten. Es gilt auch für Amphibien.
Die hier einen Lebensraum finden, weil die Aue auch in heftigen Dürrejahren feucht blieb. Damit dies noch besser gelingt, wird aufgeforstet. Es soll wieder ein Auwald entstehen. Harthölzer, die viel CO2 binden können. So soll die Aue ihr volles Potenzial entwickeln, gleich mehrere sogenannte Ökosystemleistungen erbringen.
Also wir unterteilen ja die Ökosystemleistung in Versorgungsleistungen. Das ist Land, Forstwirtschaft, aber zum Beispiel auch Fischerei. Dann auch in regenerativen, also Ökosystemleistungen, Hochwasserschutz, Selbstreinigung, dann Wasserspeicher, also Wasserrückhalt, was natürlich in den Dürren immer wichtiger geworden ist. Dann auch Klimaschutz, also Auen sind hervorragende Kohlenstoffspeicher und puffern gleichzeitig ja die Effekte von der Klimakrise jetzt schon auch ab. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Bereich Landschaftsästhetik, Bildung.
So dient die Aue, plakativ formuliert, auch dem Seelenheil der Menschen.
Wir haben schon erlebt, dass die Leute gerade während Corona viel, viel häufiger dann auch hierher kamen, weil sie eingeschränkt mobil waren, nicht viel reisen durften. Aber dieses Bedürfnis danach, draußen zu sein, ja extrem groß war.
Nicht alle dieser Ökosystemleistungen lassen sich in ihrem Wert für die Gesellschaft messbar greifen. Beim Hochwasserschutz allerdings sind die Erfolge der Deichrückverlegung bei Lenzen klar bezifferbar, sagt Maike Kleinwächter.
Und da zeigt sich dann schon, dass der Wasserspiegel sich um 50 Zentimeter hier gesenkt hat im Vergleich zu dem Zustand vorher, also ohne Deichrückverlegung. Und Deichrückverlegungen per se wirken immer nach Strom auf. Und die Stadt Wittenberge, die ist 25 Kilometer von hier Strom auf, hat auch noch mit knapp 10 Zentimetern profitiert. Also
das hört sich nicht viel an, aber wenn es dann so richtig dicke kommt, dann machen 10 Zentimeter sehr, sehr viel aus, ne?
So Matthias Scholz. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Auenökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Je naturnäher eine Aue ist, desto größer ist dieser Beitrag eben auch für den Hochwasserschutz.
Hält Scholz fest. Das Hochwasser um Weihnachten und Neujahr war aus seiner Sicht eine gute Gelegenheit, dies zu beobachten, etwa in Nordwestdeutschland. Die überdurchschnittlich starken und anhaltenden Regenfälle haben die bestehenden Hochwasserschutzsysteme dort an ihre Grenzen gebracht, die technischen wie auch die natürlichen.
Die Schwammfunktion ist zum Beispiel in den Quellgebieten doch auch sehr stark eben beeinträchtigt. Also wenn ich mir anschaue, wo die Flüsse ihr Wasser bekommen, das ist zum Beispiel Weser, Ems, das ist der Teutoburger Wald, das ist das Sauerland, das ist der Thüringer Wald. Und in vielen Quellgebieten sind die Bäche auf den Äckern verrohrt. Ne? Also das Wasser wird ganz schnell eben aus der Landschaft auch geführt.
Das Wasser wird schnellstmöglich abgeleitet in größere Flüsse, die dann in ihren durch den Mensch fixierten Flussbetten an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Das viele Wasser will dann über den Deich oder drückt in die Keller. Irgendwo muss es hin.
Im Tiefland brauchen sie eben auch Platz, um auszuufern. Also die Flüsse brauchen Raum. Dieser Raum ist zum Teil da, allerdings wurde er eben auch dem Fluss zum Teil eben genommen. Intensiver Ackerbau, zum Teil sind Industriegebiete drauf entwickelt worden. Ja, und das zeigt eigentlich umso mehr, dass man ja auch diese Hochwasserrisikobereiche, die wir überwiegend auch kennen durch die Modellierung, dass man die auch ernst nehmen muss, ne? Und dass die eben auch von Bebauung und nicht auenangepassten Nutzung ja fernzuhalten sind, ne?
Doch weil der Flächenbedarf in Deutschland groß ist für Wohnraum und Industrie, wurde in den vergangenen Jahrzehnten vielfach in Bereichen gebaut, die nachweislich hochwassergefährdet sind. Selbst in amtlich definierten Überschwemmungsgebieten kann mit entsprechender Genehmigung in Ausnahmefällen gebaut werden. Für sogenannte Hochwassergefahrenflächen gibt es keine Einschränkungen. So beklagte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft im Februar, dass in Deutschland über 300.000 Adressen von Hochwasser bedroht seien, darunter auch Lagen in trockengelegten Flussauen. Der Verband fordert deshalb einen absoluten Neubaustopp in hochwassergefährdeten Gebieten. Um schon bestehende Gebäude zu schützen, könnte die Renaturierung verbliebener Augebiete eine Lösung sein, erklärt Sabrina Schulz von der Deutschen Umwelthilfe.
Also Ortschaften mit Ringdeichen zu versehen, diese angesichts der Klimakrise auch eher ein bisschen höher zu bauen in Zukunft, außerorts aber die Deiche zurückzuverlegen. Das hilft uns beim Management der technischen Infrastruktur. Deichpflege, Deichsanierung ist wahnsinnig teuer. Wenn ich da wirklich nur noch die Ortschaften schütze, dafür eben besser schütze mit größeren Anlagen, gewinne ich gesellschaftlich auf jeden Fall und der Rest kann dann in die Aue ablaufen und die Aue kann die Hochwasserwellen kappen.
Dass Flüsse naturnäher werden sollen, ist eigentlich bereits gesetzliche Aufgabe. So steht es im deutschen Wasserhaushaltsgesetz. Doch Projekte umzusetzen dauert oft jahrelang. Es fehlt vor allem an Fläche.
Also das ist das, woran es an allen Ecken und Enden krankt,
sagt Sabrina Schulz.
Naturschutz muss ich immer fragen, ob die Leute freiwillig mitmachen. Und wenn ich 600 Grundstücke habe und da ist eine Erbengemeinschaft drin oder ein kleines Stück, wo jemand nicht mitmachen will, dann stirbt im Zweifel das Projekt.
Dass etwa Landwirte nicht mitmachen wollen, weil sie dadurch ihr Ackerland nicht mehr wie bisher nutzen können, entsprechend Ertrags- und Einkommensverluste haben, kann Schulz nachvollziehen. Hier fehle es schlicht an Instrumenten, den gesunkenen Ertrag langfristig auszugleichen. Auch in Heringen an der Helme, wo das Winterhochwasser so massiv ausfiel, ist Fläche ein Problem, erklärt Bürgermeister Matthias Marquardt.
Es war so, dass man ursprünglich den Hochwasserschutz zusammen kombinieren wollte mit der Renaturierung der Flüsse Zorge und Helme. Und man hat das aber jetzt getrennt, weil die Renaturierung langsamer funktioniert als der Hochwasserschutz.
Ein neuer Deich und Spundwände sollen künftig den Ortsteil Windehausen schützen. Das alte Hochwasserkonzept wird mit neuen Mitteln umgesetzt. Wasser soll so schnell wie möglich abfließen können. Es gibt nur ein Problem. Im Boden liegen große Kiesvorkommen.
Wenn aber hier Kies ist und hier auch Kies ist, dann halte ich es oben ab, aber es kommt von unten durch.
Das Flusshochwasser könnte dann in Windehausen einfach als Grundwasser hochdrücken, so die Befürchtung. Unmöglich, sich dagegen zu versichern. Zusätzliche Pumpen sollen deshalb den Grundwasserspiegel kontrollieren. Derzeit streiten Kommune und Land darüber, wer diese bezahlen soll. Für den Deich sowie die Spundwände wird deutlich weniger Platz als für renaturierte Flussauen gebraucht. Und es gibt rechtliche Möglichkeiten, Flächen für Hochwasserschutz zu akquirieren, selbst wenn der Eigentümer eigentlich nicht will. Weil Renaturierung aber offiziell nicht als Hochwasserschutz gilt, funktioniert das nur mit Freiwilligkeit.
Aber ich verstehe die Landwirte gerade hier nach der Goldenen Aue. Wir haben einmal Grundstücke weggeben müssen für die Autobahn. Und wir haben das Industriegebiet Goldene Aue.
So Bürgermeister Marquardt. Es fehlt also an Fläche und die wird tendenziell nicht mehr, sondern eher weniger. Der Flächenfraß in Deutschland ging in den letzten Jahren zwar leicht zurück, ist aber immer noch riesig. 52 Hektar wurden im Jahr 2022 pro Tag für Bau- und Verkehrsflächen versiegelt, also etwa 74 Fußballfelder pro Tag. Neue Industrieansiedlungen wie die Intel-Fabrik bei Magdeburg oder Forderungen nach Wohngebieten auf der grünen Wiese erhöhen den Druck. Auch Freiflächenphotovoltaik bindet immer mehr Flächen. In der Landwirtschaft sind die Pachtpreise in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Nutzbares Land ist eine kostbare Ressource, auf die niemand freiwillig verzichtet. Sabrina Schulz von der Deutschen Umwelthilfe fordert deshalb:
Wir müssen unbedingt für Naturschutz, für Renaturierung, auch für dezentralen Rückhalt die Planungsinstrumente erweitern.
Welche Flächen für Auenrenaturierung benötigt werden, sei weitgehend bekannt, so Schulz.
Ich würde diese vorhandenen Konzepte nehmen und würde da eine Raumordnungskategorie, sei es jetzt Vorrangfläche natürlicher Klimaschutz, würde sich dieser Tage, glaube ich, anbieten, drüberlegen und erstmal sagen, diese Räume, die müssen wir vorrangig für den natürlichen Klimaschutz, für den Wasserrückhalt sichern.
Vorrangflächen sind Gebiete, für die eine bestimmte Nutzung vorgesehen ist und in denen andere Nutzungen ausgeschlossen werden können. Um beispielsweise genügend Platz für Windräder in Deutschland zu finden, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein Windenergie-Flächenbedarfsgesetz verabschiedet, welches den Bundesländern konkrete Flächenziele für Windenergienutzung vorgibt. Für die Renaturierung gibt es solche verbindlichen Vorgaben bisher nicht. Gleich drei Sachverständigenräte der Bundesregierung haben sich deshalb im April dafür ausgesprochen, dies zu ändern. Es müsse klare Regeln für die Wiederherstellung von Naturräumen geben, also etwa die Wiedervernässung von Mooren oder eben die Renaturierung von Auen. So sagte Wolfgang Köck, Leiter des Departments Umwelt- und Planungsrecht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen.
Renaturierungspolitik braucht klare und verbindliche Ziele. Trotz des ungewissen Schicksals des EU-Renaturierungsgesetzes sollten Bund und Länder einen Wiederherstellungsplan erarbeiten und darin festlegen, welche Flächen in Deutschland bis wann renaturiert werden und wie die Vernetzung von Lebensräumen gestärkt werden kann.
Auf nationaler Ebene gibt es bisher jedoch keine Pläne für ein solches Gesetz und in Brüssel scheint eine Mehrheit für das EU-Renaturierungsgesetz nicht mehr realisierbar. Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke betont seit Amtsantritt die Wichtigkeit von Renaturierung, so auch auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Sachverständigen.
Wenn Ökosysteme, sei es Wälder, Meere, Moore, Auen, intakt sind, dann können sie uns ihre Ökosystemfunktionen zur Verfügung stellen und dann bieten sie uns Schutz und bedrohten Arten Schutz.
Ihr Ministerium hat deshalb ein Aktionsprogramm für natürlichen Klimaschutz auf den Weg gebracht, welches aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wird.
Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ist eines der zentralen Instrumente für die Wiederherstellung von Natur hier bei uns in Deutschland.
Bislang allerdings wird das Aktionsprogramm wenig ausgeschöpft, sprich, das Geld kommt nicht in die Aue. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds wurde das Programm insgesamt deutlich abgespeckt. Auch die vorhandenen Mittel flossen bisher schlecht ab. Statt der geplanten über 580 Millionen Euro wurden im letzten Jahr gerade einmal 12 Millionen abgerufen. Das für die Verwaltung des Fonds zuständige Finanzministerium nennt im entsprechenden Bericht vor allem strukturelle Gründe. Zum Beispiel, dass es erst nötig war, entsprechende Verwaltungsstrukturen aufzubauen, um Projektmittel auszahlen zu können. Außerdem mussten EU-Beihilfefragen geklärt werden. Tatsächlich fehlen für viele Naturschutzvorhaben immer noch die passenden Förderrichtlinien, also die Bedingungen des Umweltministeriums, um für diese Projekte Gelder beantragen zu können. Das unterstreicht auch Sabrina Schulz von der Deutschen Umwelthilfe.
Wir warten immer noch auf die Förderrichtlinie zum Handlungsfeld Auen- und Wasserhaushalt. Die ist uns versprochen worden, dass die im Laufe des Jahres jetzt kommt.
Eine Sprecherin des Umweltministeriums bestätigt auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass an zwei entsprechenden Förderrichtlinien gearbeitet werde. Diese sollen voraussichtlich noch dieses Jahr fertiggestellt werden, heißt es. Ein genaues Veröffentlichungsdatum könne noch nicht genannt werden. Und so gibt es vorerst weder zusätzliches Geld für die Finanzierung von Auen-Renaturierungsprojekten noch den erforderlichen rechtlichen Rahmen, während Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkregen durch den Klimawandel weiter zunehmen.
Das war der Hintergrund. Renaturierung von Flussauen, natürlicher Hochwasserschutz und was ihn erschwert. Von Ann-Kathrin Büsker. Redaktion Johanna Herzing.